herzlich willkommen zur 96. Episode des German Gunners Podcast. Nach Weihnachten sind wir wieder frisch bereit, haben das Essen gut verdaut und wollen uns heute natürlich ausführlich mit dem Spiel bei Brighton beschäftigen. Schauen natürlich dann auch noch, wie wir es am Jahresende immer tun, auf die Gewinner und Verlierer dieses Jahres und dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir gegen das Team der Stunde, den FC Liverpool, am morgigen Samstag antreten. Da werden wir natürlich auch einen ausführlichen Blick drauf werfen und eine neue Ausgabe unserer Arsenal History Session heute mit dem Thema Herbert Chapman. Also da wieder Neues für euch. Wir immer am Mikro neben mir Felix. Guten Abend.
Guten Abend. Ich sag gleich, wie es ist. Liverpool muss einen ganz schlechten Tag haben und wir einen ziemlich guten.
Ja, oder einen noch besseren, ja, also es ist durchaus...
Aber warum kann das nicht sein? Also Liverpool kann ja auch mal einen völlig gebrauchten Tag haben, wo nichts klappt.
Ja.
Irgendwann passiert das mal so im Laufe der Saison, siehe City.
Ja, es ist ja witzig, also ich hab schon so Montagen gesehen auf Twitter, ich weiß gar nicht, wann war es, vor 3 Jahren, als Liverpool auch mal nah am Titel war und dann gab es diesen Ausrutscher, war es von Gerrard.
Von Stevie G gegen Chelsea.
Genau, also solche Sachen habe ich schon gesehen und ich meine, das kann natürlich vorkommen, aber...
Es kann.
Genau, der Konjunktiv ist immer halt ein schöner Satzbau, den man da einbauen kann. Wir werden es gucken, wir werden nachher das Thema natürlich ausführlich beleuchten, Stärken, Schwächen von Liverpool und natürlich auch unsere Stärken und Schwächen und wie die ganzen vielleicht deckungsgleich sind oder auch halt eben nicht. Das werden wir natürlich tun, aber natürlich müssen wir auch mal einen langen und bösen Blick auf die Partie in Brighton werfen. Ich glaube, man kann festhalten, so an der Küste, die Luft bekommt uns nicht so gut.
An der Südküste zumindest.
Zumindest, ja.
Aus meiner Sicht das einzig Negative an Weihnachten gewesen.
Ja, definitiv.
Gut, dann waren unsere Weihnachten schon mal gut. Bei anderen mag es anders gewesen sein. Vielleicht haben die das 1:1 auch als einzige positive.
Möglich ist auch das. Schlechtes Essen, Streitigkeiten um die Geschenke. Man weiß alles nicht.
Als einzige positive Entwicklung wahrgenommen, ja. Mhm. Aber das war in der Tat enttäuschend.
Ja.
Gar nicht so, weil... weil man da eigentlich fest mit einem Sieg gerechnet hat. Und es auch... sehr einfach war, diesen Sieg sich zu holen. Und
Deine Rechnung von dem letzten Ausgabe, 7 Punkte?
Ich habe ja gesagt, 9 Punkte aus den Partien gegen Burnley, Brighton und Fulham. Das können jetzt maximal nur noch 7 werden. Müssten wir natürlich jetzt sozusagen den Verlust durch einen Sieg oder einen Punktgewinn bei Liverpool zum wenigstens halbwegs ausgleichen. Aber das meine ich halt eben. Jetzt steht man nach durch das 1:1 gegen Brighton gehörig unter Druck, weil... alle anderen, zumindest das Tottenham und Liverpool gewonnen haben, aber ich meine, auch wenn Man City jetzt mal eine kleine Schwächephase hat, ist das immer noch gut, nicht.
Ja, und Chelsea und United haben auch gewonnen.
Eben deswegen, also sagen wir mal so, wir haben, auch wenn wir von dem Spieltag davor gegen Burnley etwas wieder gut gemacht haben auf die anderen, haben wir es jetzt wieder verloren, aber das sind halt einfach so Spiele, wo ich sagen würde, die musst du per se gewinnen, wenn du unter die Top 4 kommen willst. Das ist das eine und das zweite, so wie das Spiel insgesamt gelaufen ist, war es, glaube ich, eher am enttäuschend, weil man eigentlich dachte, okay, gut, wir gehen 1:0 in Führung sehr früh und haben das Spiel eigentlich in den ersten 30 Minuten so im Griff, dass ich sagen würde, wenn du da das 2:0 machst...
Was du mit Aubameyang hättest machen müssen.
Ja, da waren wir unterschiedlicher Meinung. Ich finde, er macht da alles richtig. Er visiert unten die Ecke an und der Torwart entscheidet sich halt einfach, spekuliert ein bisschen. Also man kann, ich sage mal so, es gab schon... einfachere Dinge.
Das stimmt, das stimmt.
Also zu sagen, er muss den machen, ja, vielleicht ein Stürmer von seiner Qualität. Anyway, wir haben die Chancen auf 2:0 zu stellen und selbst wenn wir aus der Überlegenheit nicht das 1:0 machen, dann dürfen wir halt nicht beim ersten gescheiten Angriff von Brighton gleich den Ausgleich bekommen. Das waren halt wieder diese Puzzleteile, die es letztendlich dann frustrierend gemacht haben und die zweite Halbzeit, also da ging ja gar nichts. Ich glaube, wir hatten einen Torschuss am Ende oder Die gefährlichste Situation war paradoxerweise dieses, wo Iwobi angeschossen wurde.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe ehrlich gesagt keinen wirklichen gezählt und das mit war wirklich natürlich, also es war wirklich sehr knapp, ne? Also der wäre hinten, also der lugte ja schon rein.
Das würde zur momentanen Form von Iwobi ganz gut passen.
Ja, am Hinterteil angeschossen und rein in die Bude. Aber du sagtest gerade, erster vernünftiger Angriff von Brighton, der bringt den Ausgleich.
Ja, ich fand, es war auch der zweite.
Ja, es war also vernünftig. Also mit vernünftig verbinde ich natürlich immer vielleicht ein bisschen rausgespielt über ein paar Stationen. Aber was Brighton natürlich wieder gemacht hat, aber das ist aber auch sinnbildlich für das, was gegen die Abwehr momentan bei uns natürlich auch ausreichend ist, halt eben diese stumpfen, langen Bälle, die man eigentlich von früher so kennt, beziehungsweise eben von Mannschaften, die spielerisch limitiert sind. Dass das dann natürlich nach einer eigenen Ecke mit einem, naja, eigentlich sensationellen Kopfballvorlage von Lichtsteiner nur in die falsche Richtung dann ausreicht, ist halt eben bitter. Und dann verlierst du dann halt dadurch einfach den Zugriff aufs Spiel, den du völlig verloren hast danach. Was ich vielleicht noch für den Verbleib der ersten Halbzeit noch irgendwie vielleicht nachvollziehen kann, für die zweite Halbzeit war das natürlich echt bitter, weil es absolut gar nichts mehr gab. Brighton hat schlichtweg auf dem Niveau weitergespielt, aber danach war ja eigentlich nichts. Und wir hatten, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, vor dem Ausgleichen eine Ballbesitzquote von 70% oder so.
Achtung, jetzt kommt's, jetzt kommen die Statistiken wieder wunderbar von Orbinho. Falls ihr ihm nicht auf Twitter folgt, das ist, glaube ich, eigentlich Opta Joe, aber er macht hier aus seinem eigenen Account die Arsenal-Statistiken. Wir hatten 68% Ballbesitz und nur 7 Schüsse. Und jetzt aber, was eigentlich das Alarmierendste ist, nicht nur im Hinblick auf das Spiel in Liverpool, sondern generell, wir haben pro Spiel in dieser Saison im Durchschnitt 13,1 Schüsse kreiert. Das ist die niedrigste oder die niedrigste Rate pro Spiel seit Opta für die Premier League diese Daten eben sammelt. Das ist 1996 gewesen. Also wir kriegen zu viele Tore im Vergleich zu allen anderen Mannschaften oben. Wir kriegen sie in der Regel zu einfach. Und wir haben momentan, es war vielleicht zu Beginn der Saison nicht so, aber in den letzten Spielen doch sehr offensichtlich, wir haben ein wenig das kreative Moment verloren. Auf der einen Seite könnte man jetzt immer sagen, wir brauchen nicht viele Tore, nicht viele Chancen, um Tore zu machen. Hat man gegen Brighton auch wieder gesehen. Das war eigentlich die erste richtig gute Chance oder zweite zumindest, weil vorher, glaube ich, noch ein Schuss war schon. Aber uns fehlt momentan, und da ist, glaube ich, die zweite Halbzeit in Brighton sinnbildlich dafür, jemand, der Tore oder Torchancen zumindest rausspielt, womit wir eigentlich beim ersten größeren Besprechungspunkt wären, nämlich wer macht das und hat Emery am, Mittwoch in Brighton durch die Auswechslung von Özil eigentlich sozusagen den letzten kreativen Stecker gezogen, aber man kann jetzt über Özil viel erzählen in der ersten Halbzeit, das war jetzt nicht Gold und Glanz auf alle Fälle. Aber ich meine, er ist immer einer, der halt auch nochmal, siehe das Spiel gegen Burnley, halt auch den unmöglichen Pass spielt. Und wenn du halt für Özil Iwobi bringst, ja, sagen wir mal so, ist die Kreativität nicht unbedingt gestiegen.
Absolut. Die erste Halbzeit von Özil war nicht gut. Ich glaube, das müssen wir auch nicht beschönigen. Nach dem Ausgleich war keiner mehr wirklich in der Spur, aber auch vorher hatte er nicht wirklich viele Situationen und Ballkontakte erheblicherweise. Das Problem ist halt.
Aber woher soll er sie auch kriegen? Genau. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, du hast drei defensive Mittelfeldspieler quasi mit Guendouzi, mit Torreira oder Guendouzi, man muss es ja so betonen, Torreira und Granit Xhaka und dann hast du davor halt noch Aubameyang und Lacazette.
Ja, es ist,
also, wo, also aus meiner Sicht funktioniert da auch die Schnittstelle nicht und eigentlich ist Özil so ein bisschen im luftleeren Raum.
Du hast,
und der hat sich dann häufig auch sehr stark zurückfallen lassen, weil er eben keine Bälle in diese, über die Verknüpfung Mittelfeldsturm bekommen hat.
Genau, also er wollte in den tiefen Raum im Endeffekt sich fallen lassen, um sich die Bälle dort abzuholen und das quasi nach vorne zu tragen. Das Problem ist halt, dass Emery momentan einfach keine wirkliche Lösung zu haben scheint für genau diese Schnittstelle, für dieses kreative Element. Die Spieler, die man da eigentlich prädestiniert für nennen könnte, wären halt Ramsey oder Özil. Einer von beiden. Ramsey ist aus welchen Gründen auch immer, halt nicht mehr der Spieler der Wahl wird, sehr wahrscheinlich vielleicht sogar auch noch im Januar den Verein verlassen, wenn Tendenzen, die sich da gerade auftun, vielleicht noch weiterentwickeln. Und bei Özil scheint er halt nicht in das Schema zu passen, was Emery von einem Spieler erwartet, mit diesem Element von Kampfgeist und Ähnlichem. Aber das führt halt eben dazu. Aber
das kann es ja auch nicht sein, weil nur Kampf klappt halt auch nicht in der Premier League.
Natürlich nicht, aber das Problem ist halt, im Endeffekt ist es ein Teufelskreis, weil bei Spielern wie Ramsey, jetzt mal ungeachtet davon, dass, ob er jetzt im Winter geht, im Sommer, wie auch immer, ist halt ein Spieler, der braucht Rhythmus, der muss längere Zeit spielen. Das ist kein Spieler.
Aber Özil auch, also ähnlich.
Er ist ähnlich, das Problem bei Özil, das hinzukommt, ist halt nur noch, dass er sehr, sehr viel von, sag ich mal, Gefühl Beziehung zum Trainer irgendwie abhängt, Vertrauensverhältnisse. Das heißt, wenn du ihn dann halt entweder gar nicht bringst, wenn du ihn in der Halbzeit rausnimmst, dann minimiert das genau das, was er eigentlich braucht, um seine Stärken auszuspielen, sodass du dich dadurch einfach in den Teufelskreis begibst und die ganze Sache eben halt nicht besser machst. Und das ist ein Riesenthema, weil wir offensichtlich momentan eigentlich Gündoğan quasi haben, der in den letzten Spielen zumindest kreativ und nach vorne eigentlich die meisten Akzente gesetzt hat. Und das kann es ja eigentlich gar nicht sein.
Weil er halt auch per se immer die meisten Ballkontakte auch hat, weil er natürlich in einer Position ist, wo das Spiel von aufgebaut wird.
Es ist ja,
aber
es
eigentlich
ist ja,
muss ja da die Schlüsselfunktion von Gündoğan sein. Ramsey hin, und Özil.
Genau, hin zu dem Schaltspieler halt nach vorne. Genau. Aber das funktioniert derzeit nicht. Und das führt halt dazu, dass wir wie in Brighton eine zweite Halbzeit spielen, die im Endeffekt, ja, keine Ahnung,
lange Bälle.
Also, du hättest alles in dieser zweiten Halbzeit machen können und du hättest nichts verpasst. Ja? Wäsche zusammenlegen, Geschenkpapier falten, ich weiß nicht was. Du hättest nicht eine Szene verpasst, wo du sagst, wow, krass. Wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte, hätte ich echt die Szene des Spiels verpasst.
Und, Bis auf die Iwobi-Sache,
genau. Ja, aber das ist halt der Punkt. Ne? Und Mkhitaryan vor seiner Verletzung war auch nicht der Spieler für diese Stelle. Iwobi ist es im Endeffekt eigentlich nicht.
Es sind
nicht.
Alles Spieler, die können es mal singulär in einem Spiel oder in ein, zwei Szenen, aber sind
aber nicht
halt
dauerhaft.
Nicht dauerhaft, genau.
Das ist halt
und der Einzige, der es dauerhaft könnte, ist Özil aus meiner Sicht,
genau.
Wenn man ihm das Vertrauen gibt.
Wenn man ihm das Vertrauen gibt und das muss Emery, muss er einfach kapieren. Also ich denke mal, eigentlich muss er es eigentlich auch wissen. Özil tickt halt so. Özil wird ihn nicht zu einer Kampfsau entwickeln können, der nach 50 Meter Sprint die Blutgrätsche auspackt. Das wird nicht passieren. Nur er muss halt merken, dass er ihn nur darüber kriegt, über dieses Vertrauenselement. Anders wird es nicht funktionieren. Außer er wechselt halt den Spielertypen komplett aus, indem er irgendeinen anderen Kreativen bringt, der auch noch weitere Attribute mitbringt, die ihm ja oder ihm mehr zusagen. Nur die Frage ist halt, ist so jemand halt nicht immer irgendwie damit verbunden, dass er eher, sag ich mal, ein softerer Spieler ist? Das ist halt die Frage. Weil mir fällt ja spontan keiner ein, der auf dieses kreative Element besetzt, sag ich mal, in den europäischen Top-Ligen, der halt irgendwie so ein robuster Spieler ist, weil das eigentlich zwei Sachen sind, die gefühlt nicht zusammenpassen.
Naja, aber zumindest gibt es schon, siehe Spieler bei Liverpool oder halt auch bei Man City, die noch ein bisschen stärker über das Körperliche kommen. Also selbst
natürlich.
Wenn De Bruyne.
Ja, oder ein Griezmann
und,
auch.
Genau,
ja.
Oder meinetwegen halt auch Firmino. Und selbst Salah hat noch einen deutlich mehr robusten und körperlichen Touch
als Özil drin. Da gebe ich dir vollkommen
aber,
recht, aber das wirst du nicht mehr ändern.
Das wirst du nicht mehr ändern und dann muss man halt irgendwann auch die Entscheidung treffen, da hatte ich ja auch drüber geschrieben, gibst du ihn jetzt ab, weil er passt nicht oder wenn er nicht abgebbar ist, dann muss er halt eben spielen. Da muss man halt irgendwie ein System finden, dass man um seinen besten Spieler herum baut. Also nur so funktioniert es ja.
Genau.
Und dann kommt auch noch hinzu, du hast es gerade auch schon gesagt, wenn er dann natürlich Ramsey für Lacazette bringt, nimmst du A, Torgefahr raus und B, bringst einen Spieler, der nicht in ich will nicht mal sagen in Form ist, aber der halt nicht im Spielrhythmus ist. Und
ja.
Also ich würde sagen, dass Unentschieden hat, muss, ich glaube, es war das erste Mal, dass Emery sich, ich glaube, über die gesamten 90 Minuten den Schuh anziehen muss dafür, dass er nicht richtig
absolut reagiert hat.
Ja. Genau. Es fing eigentlich schon mit der Aufstellung an, weil warum musst du in Brighton mit drei Defensiven spielen?
Genau, das musst du nicht. Das wäre so eine Option gewesen, wo man Ramsey hätte noch bringen können von Anfang an.
Ich weiß, dass er das macht, weil er halt sagt, in der Innenverteidigung gibt es viele Probleme.
Ja, aber die Probleme haben wir auch, wenn wir mit drei defensiven Mittelfeld spielen. Das
sieht
das,
man ja.
Das löst das Problem
ja,
nicht.
Das sieht man ja auch. Also wir kriegen auch Gegentore, die also sozusagen Benny Hill Musik
unterspielen könnten und es wäre der beste Sketch des Jahres gewesen. Aber das muss man einfach sehen. Den Lacazette-Wechsel zum Beispiel habe ich absolut gar nicht verstanden, weil es ist genau der Punkt, was du sagst. Der ist auch so eiskalt vorm Tor. Wenn du den nur einen Pass gibst, auch aus einem spitzen Winkel, der wird dann im Endeffekt einen Abschluss finden. Oder er legt die Bälle eben auch gut ab. Als Stoßstürmer kann das ja auch. Und wenn du dann klar natürlich Ramsey bringst, ist es halt das Problem. Er ist natürlich nicht im Rhythmus. Du kannst es ihm eigentlich auch noch nicht mal vorwerfen.
Nee, aber er wirkt wie so ein Fremdkörper.
Ja, aber das ist völlig normal. Es wäre völlig unnormal, wenn es nicht so wäre.
Die einzigen, die im Rhythmus sind, sind halt die Spieler, die nicht kreativ sind. Also Torreira, der ist ja dann ein bisschen versucht. Der hat ja deutlich weiter vorne gespielt, aber das kann ich von ihm auch halt nicht verlangen. Und Chaka muss jedes Mal befürchten, hat so ein Schwert über dem Kopf, dass er in die Innenverteidigung muss während eines Spiels. Das auch noch sein. So ein Punkt, diese sehr vielen Systemumstellungen in einem Spiel, finde ich, war auch, also sagen wir mal, es wirkte nicht so souverän, sondern eher so ein bisschen hektisch und verzweifelt.
Also diesmal definitiv von den Wechseln, von der taktischen Formation her, eindeutig verzockt.
Es kann passieren,
sollte halt trotzdem noch ausreichen, um bei Brighton zu gewinnen. Ist halt nun mal nicht passiert. Macht natürlich die ganze Situation, wie du schon sagtest, natürlich mit dem anstehenden Spiel Liverpool ein bisschen knapp.
Was bei Lacazette auch noch auffällt, ist, glaube ich, das sieht man jetzt nur in den Reaktionen bei den Auswechslungen, ähnlich wie bei Özil, ist das halt auch ein Spieler, der halt so, wie soll ich sagen, der Gefühlsmensch auf dem Platz ist, aber der halt auch Erfolgserlebnisse braucht und dann klickt es halt bei ihm. Aber momentan ist das Einzige, was man von ihm wirklich sieht, bei aller Eigenbeteiligung für das 1-0, das hat er ja gut gemacht, wirft er halt meistens momentan die Handschuhe auf die Bank und pfeffert und schnauzt irgendeinen an oder versucht ein Gespräch zu führen auf der Bank. Es ist also auch nicht ideal. Gut, also offensiv weiter die Problemzone Kreativität, defensiv, wir haben es in der letzten Episode, glaube ich, schon ausführlichst beleuchtet. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr so detailliert drauf eingehen, aber es war offensichtlich, dass uns und mit Blick auf Samstag macht einen das schon ein bisschen schummrig. Die Schnelligkeit fehlt, im Zentrum vor allen Dingen. In Abwesenheit von Bellerin und auch Monreal fehlt uns allerdings auch die Schnelligkeit auf den Außen. Mit Maitland-Niles wurde das dann ein bisschen besser. Und was auch ein wenig passiert ist, damit hat man dann einfach sozusagen das Gesamtpaket in Abwesenheit von Bellerin und teilweise auch so ein bisschen Monreal, haben wir halt auch null Druck über die Flügel. Also gerade auf der rechten Seite, was ja eigentlich sozusagen eine der Gefahrenzonen ist, wo viele Angriffe initiiert werden, kann man Lichtsteiner jetzt auch nicht vorwerfen, dass er nicht so schnell wie Bellerin ist. Aber auch da hat man natürlich ein Problem, wenn der Spanier mal verletzt ist. Und ja, das addiert sich gerade etwas zu vielen Baustellen eigentlich und gerade in so einer Saisonphase. Man hat bei Koscielny, glaube ich, sehr gut gesehen, dass er zwar fit ist, aber nicht mehr schnell. Also ja, man kann ihn spielen, aber ich finde, er hat nicht mehr das Tempo, um gegen die besten Spieler der Premier League zu spielen. Das geht schlicht nicht.
Und er ist fairerweise auch noch nicht in einem Rhythmus drin, der auf dem Level erforderlich ist.
Und man hat auch gesehen, dass Lichtsteiner zwar sympathisch ist und auch der Leader ist, aber sehr viel passiert momentan eben über Sokrates. Der einen guten Tag hat, dann geht es einigermaßen hinten. Wenn er den mal nicht hat, dann ist die Struktur halt sofort zerbrochen. Ja. Also erst das sozusagen das Bindeglied, was die Viererkette momentan hinten zusammenhalten muss. Sagen wir mal so, es ist jetzt auch nicht unbedingt der Spieler, der perspektivisch das noch über 4-5 Jahre macht. Da sind halt die Baustellen offensichtlich. Kommen wir gleich auf alle Fälle im zweiten Teil nochmal dazu, wenn es um eure Fragen geht bezüglich Transfers. Heißt im Endeffekt, was jetzt für die Liga? Wir haben den Anschluss verloren nach ganz, ganz vorne, wenn überhaupt wir den jemals hatten. Und wir müssen aufpassen, Man United, nachdem sie Mourinho rausgeworfen haben, kommen jetzt genau in so einer wichtigen Saisonphase ein wenig in den Drive hinein.
Ja,
deswegen auf Platz 4, genau. Also ist, ich glaube, die Bemühungen für Platz 4 sind definitiv intakt, wenngleich Chelsea natürlich ein großer Konkurrent ist. Spurs mit 7 Punkten Vorsprung haben auch einen ziemlich guten Lauf, aber wenn die erstmal wieder Champions League spielen und solche Sachen, kann man vielleicht hoffen, dass das wieder dazukommt. Bei Chelsea hoffe ich sehr stark darauf, dass die über den Ligapokal im Januar vielleicht den einen oder anderen, die haben ja noch ein Hin- und Rückspiel.
Punkt liegen lassen,
gegen die Spurs, ja. Genau. Da hoffe ich halt eben bei beiden Mannschaften, dass die vielleicht den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Aber da müssen wir halt auch da sein und unser Programm ist jetzt auch nicht so einfach im Januar. West Ham ist, glaube ich, dabei, Chelsea ist dabei. Also sagen wir mal so, vieles steht und fällt mit den nächsten Spielen und wir werden ja gleich drauf gucken. Liverpool wird sicherlich schwierig, aber Fulham zu Hause.
Absolutes
Must-Win-Spiel. Gut, schließen wir den Brighton-Teil ganz kurz ab und blicken auf Gewinner-Verlierer der Hinserie. Im Endeffekt ergibt sich das eigentlich so ein bisschen aus den Diskussionen, die wir hier in den letzten Episoden auch geführt haben. Ihr könnt gerne in den Kommentaren oder per Twitter und Facebook eure Gewinner und Verlierer nennen. Ich weiß gar nicht, ob wir, Christian und ich, uns einig sind, aber ich habe einfach mal 3 Gewinner und 3 Verlierer der Hinserie genannt. Gewinner, Bellerin, Torreira, Aubameyang. Relativ einfach auch begründbar. Torreira, beste Neuverpflichtung, hat sich sehr gut gemacht. Aubameyang trifft sozusagen Top-Torschütze in der Premier League. Und Bellerin einfach extrem wichtig auf der rechten Seite. Fällt halt meistens immer erst auf, wenn er mal nicht spielt. Und das ist dann ja eigentlich immer sehr gut für den Spieler, wenn man merkt, es fehlt was, wenn er nicht dabei ist.
Bei den Gewinnern, also klar.
Wir haben ja nur 3 genommen.
Die sind definitiv, aber
die sind subjektiv natürlich.
Man kann natürlich auch einen Spieler wie Guendouzi kann man natürlich auch nennen, aufgrund seines Entwicklungsschrittes von Liga 2 in Frankreich, 19 Jahre. Ich glaube, der hat schon 16 oder 17 Einsätze diese Saison gehabt. Das ist natürlich schon immens. Hätte man vorher auch nicht gedacht. Und wenn man es halt über Positionsübernahme betrachtet, könnte man natürlich auch sagen, ist Leno in gewisser Weise auch ein Gewinner, weil er halt es geschafft hat, die Position 1 im Tor zu bekleiden und sich zugegebenerweise auch nicht schlecht macht. 2-3 Wackler jetzt vielleicht mal gehabt hat, aber grundsätzlich eigentlich sehr gut und konstant gespielt hat.
Genau, also bei aller Kritik und Negativstimmung, die so ein bisschen zumindest sachlich bei uns durchscheint, gibt es natürlich auch viele positive Entwicklungen. Und wir haben ja auch häufiger schon mal gesagt, so eine Grunderneuerung einer Mannschaft dauert halt auch ein wenig. Auf der Verliererseite, dürfte nicht überraschen, haben wir gerade schon ausführlichst beleuchtet, Ramsey. Einfach, wir wissen, also insgesamt wissen wir ja wirklich nicht, was da vorgefallen ist, aber er ist nicht im Rhythmus, er spielt wenig, von ihm kommt, wenn er dann auch spielt, mit Ausnahme des Auswärtsspiels bei Fulham, jetzt auch keine Glanzlichter, aber man kann es ihm noch nicht mal wirklich vorwerfen. Dann habe ich noch Özil, einfach, ja, auch so ein bisschen Verletzungen, viele Diskussionen um ihn, ist eigentlich auch nicht hilfreich für ihn. Sagen wir mal so, die guten, richtig guten Spiele könnte ich, glaube ich, an einer Hand aufzählen. Bei Chelsea damals war ziemlich gut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gegen Leicester, teilweise auch gegen Liverpool zu Hause. Und dann wird es auch schon dünn. Von daher viele ordentliche Spiele, aber sozusagen die, wo ich immer sage, die 350.000 Pfund pro Woche müsste man häufiger dann mal auf dem Platz sehen. Und Verlierer haben wir noch Mohamed Elneny, spielt im Endeffekt gar keine Rolle mehr. Und eigentlich muss man den Spieler im Januar verkaufen, um Geld zu generieren. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er durchaus unterkommt.
Es war ja auch schon mal Thema im Sommer. Weil wir, also auch dadurch begründet im Endeffekt, da wir auf dieser Position mittlerweile dann auch zum Beispiel durch einen Guendouzi so viele gute Spieler haben, die da wirklich Top-Leistungen bringen und eigentlich auch mit das Prunkstück der Mannschaft neben dem Sturm im Endeffekt auch waren, in der auch in diesen 22 ungeschlagenen Spielen eigentlich auch immer sehr entscheidend dafür waren, die Kombination Xhaka, Torreira und sowas. Also das ist halt so ein bisschen eine Kombination aus beidem und dann hast du natürlich wieder einen Spieler, der eigentlich so gut wie keine Spielpraxis hat auf der Position, auch wieder schwer. Also das kommt dann da auch immer ein bisschen alles zusammen, aber im Endeffekt natürlich auch gemessen an der Spielzeit, die er auch unter Wenger in den letzten Jahren schon noch hatte, sicherlich auch ein Verlierer dieser Serie jetzt bis hierhin, auf jeden Fall.
Gut, und dann gibt es halt viele Spieler, wo man sagt, mal Gewinner, mal Verlierer.
Mkhitaryan zum Beispiel
ist so jemand, Iwobi. Und das sind halt einfach auch zu viele Spieler, wo man nicht klar sagen kann, sie haben sich wirklich ordentlich und gut präsentiert und sind klar auf der Gewinnerseite.
Ja, es ist wie so ein Swing State in den USA bei den Wahlen. Halt, du weißt nicht, in welche Richtung geht die ganze Chose hier. Und bei Iwobi bin ich ja eher derjenige auf der kritischen Seite am Anfang der Saison. Dann hat er mich wirklich sehr überzeugt. Also er hat gut gearbeitet.
Ja, aber für 2 Monate.
Ja, er war körperlich fit. Man hat wirklich gesehen, er war gut dabei, er hat gute Leistungen gebracht. Und dann ging das Ganze wirklich aber so stetig, schleichend, aber stetig wieder runter auf das Niveau, was man eigentlich kannte. Und bei Mkhitaryan ist es auch wirklich immer so ein. Das ist noch eher so ein Spieler, der ist der Gefühlsspieler schlechthin. Ne?
Ja.
Also wenn du dem, glaube ich, vorher nicht dreimal über die Schulter streichelst, ne, also dann trifft er keinen Ball. Ne?
Aber er hat schon sehr gute Spiele gemacht.
Er hat sehr gute Spiele gemacht,
aber ohne auch schon Frage. Sehr schlechte.
Aber es ist halt leider nicht eben diese konstant starke Leistung, die man sich vielleicht auch von ihm erhofft hat in dem Sanchez-Deal vor einem Jahr.
Immer noch besser als Sanchez bei United.
Gut, schlechter kann das auch nicht sein, aber
Er kommt ja jetzt vielleicht wieder dann nach seiner Verletzung.
Kannst du davon ausgehen.
Gut, machen wir eine kurze Pause in Episode 96 und machen dann einen Ausflug in die Historie von Arsenal und dann alles ausführlich zum Liverpool-Spiel und eure Fragen von Facebook und Twitter gucken wir uns auch noch in Ruhe an. Bis gleich. Weiter geht's in Episode 96 vom Jim Gunners Podcast. Ein kurzer Ausflug in die Arsenal-Historie. Zunächst allerdings aus eher trauriger Nachricht, nämlich heute ist bekannt geworden, dass Peter Hillwood gestorben ist im Alter von 82 Jahren. Jahrelang, ja fast, oder sogar mehr als 2 Dekaden, die leitende Hand bei Arsenal.
Er selbst und vorher auch seine, wahrscheinlich sein Vater.
Sozusagen... eigentlich die Familie Hillwood sehr mit der Entwicklung und der Geschichte von Arsenal verbunden. Und bei ihm insbesondere natürlich derjenige, der Arsène Wenger geholt hat zu Arsenal. Gibt es ja das legendäre Interview oder diesen Anruf, wo er Dennis Bergkamp, glaube ich, war es. Ich weiß, oder irgendjemand anruft und ihm sagt, Wenger wird unser Trainer. Hat im Endeffekt Arsenal über viele, viele Jahre geprägt. Entsprechend sind auch die Reaktionen. Und hat natürlich, war dafür verantwortlich mit, dass es die größten Vereinserfolge gab. Von daher...
Bis 2003 aktiv tätig im Board, ne? Also es ist natürlich auch vielleicht so ein Effekt, der ja leider den modernen Fußball momentan so prägt, dass diese alten Familiendynastien im englischen Fußball in der Vereinsführung im Endeffekt wegbrechen. Und dann kommt natürlich so eine Nachricht als, stehendes Symbol vielleicht hier noch hinzu. Ne?
Das stimmt. Und was natürlich auch noch hinzukommt, ist, dass neben seiner Arbeit insgesamt, er wohl eben auch von seiner Persönlichkeit und als Mensch jemand war, der den Verein wirklich, sozusagen die Werte von Arsenal, die ja immer wieder vermittelt werden, eben auch nach außen getragen hat. Und das ist natürlich... Der Verein achtet da sehr drauf und es ist natürlich nicht nur der sportliche Erfolg, sondern es ist halt eben auch, wie wird der Verein sozusagen geführt, wie gibt sich der Verein nach außen und da steht er halt auch stellvertretend für die Personen oder für die vielen Personen, die eben diese Werte nach außen leben. Trauerflor bei Arsenal am Samstag in Liverpool und Schweigeminute und Gedenken am Dienstag ist es dann gegen Fulham.
Genau.
Ja, großartige Persönlichkeit, die im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Und ich gehe mal davon aus, dass es sicherlich den ein oder anderen Rückblick auf die Milestones unter Peter Hillwood in demnächst auch noch online geben wird. Kommen wir zu einer anderen großartigen Persönlichkeit in der Historie von Arsenal, nämlich Herbert Chapman. Da gehen wir nochmal weiter zurück, nämlich deutlich weiter zurück, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, nämlich in die 1920er Jahre, die, wer Babylon Berlin gesehen hat, ja in vielen europäischen oder in einigen europäischen Ländern gar nicht so einfach waren. Christian hat in seinen vielen Gründen, warum man Arsenal-Fan ist, ein eigenes Kapitel für Herbert Chapman sozusagen gewidmet. Er ist präsenter als viele andere, noch heute auch noch. Es fängt damit an, dass er dafür verantwortlich war, dass wir eine eigene Tube Station haben, die Arsenal heißt. Er hat natürlich seine Statue, an der eigentlich jeder vorbeiläuft, wenn man zumindest die Augen aufmacht. Und letztendlich war er, und das ist vielleicht für Trivia immer ganz gut und in irgendwelchen Pub-Quiz, er ist letztendlich derjenige, der die sogenannte WM-Formation eingeführt hat. Was sagen wir dazu? Ist es Fußballfachwissen, wenn man weiß, was die WM-Formation ist? Oder ist das ein kleines Puzzleteilchen in der englischen Fußballgeschichte, das jetzt nicht so nennenswert ist? Wie relevant ist das?
Also ich glaube, bei Herbert Chapman ist es im Endeffekt so ein Konglomerat aus allen Dingen. Also er war halt in vielen Sachen einfach schlichtweg ein Vorreiter und hat einfach versucht, diese alten Strukturen aufzubrechen, Fußball irgendwie auf ein neues Level zu bringen, neue Taktiken einzuführen oder eben halt auch seinen Verein schlichtweg in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, es ist schon...
Der Pep Guardiola des 20. Jahrhunderts?
Ja, wenn man es... Also das ist vielleicht jetzt irgendwie so ein bisschen... Hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber es gibt natürlich in jeder Dekade oder in jedem Jahrhundert gibt es natürlich sicherlich gewisse Trainerpersönlichkeiten, die halt Dinge einfach anders machen und somit durch dieses Andersmachen halt nicht nur den eigenen Verein nach vorne bringen und da weiterentwickeln, sondern im Endeffekt auch den Fußball an sich, weil natürlich alle anderen natürlich gucken, wenn auf einmal irgendjemand was anders macht, was dann vielleicht auch noch erfolgreich ist, wie kann ich das kopieren, wie kann ich daran partizipieren, wie kann ich eben davon mir quasi im Endeffekt eine Scheibe abschneiden, um selber einfach auch vielleicht einen neuen Weg oder einen erfolgreichen Weg zu beschreiten. Und da gehören natürlich Sachen wie die WM-Formation im Endeffekt
das 3-2-2-3, also im Endeffekt ja gar nicht so weit entfernt von vielen modernen Formationen, die heute gespielt werden, wenn man das als Dreierkette interpretiert.
Genau, zum Beispiel. Also es ist halt immer noch präsent, das muss man halt auch sagen. Was auch hinzukommt, zum Beispiel das mit der Trikotgestaltung Arsenals. Also es ist zwar nicht völlig überbracht, ob das jetzt tatsächlich 1:1 stimmt, aber es hat ja wohl im Endeffekt auch Herbert Chapman zu verdanken, dass wir in diese Kombination der Trikotgestaltung mit den weißen Ärmeln und dem roten Touch dann im Endeffekt gekommen sind. Das werden wir sicherlich in einer der nächsten Episoden auch nochmal kurz beleuchten, wie das dazu gekommen ist, aber auch da war er irgendwie involviert. Und die ganze Sache mit der Tube Station, ich meine, das muss man sich halt, man muss sich das halt vor Augen führen. Es gibt halt keinen Verein in London, der eine nach sich benannte Tube Station hat. Und ich wüsste jetzt auch nicht.
Meistens halt nach dem Stadion manchmal, aber nicht nach dem Verein.
Genau, nicht nach dem Verein. Und es ist ja nicht so, dass die Station neu gebaut worden ist, sondern sie existierte ja, sodass man im Endeffekt einfach dadurch gesagt hat, gut, wir haben hier, oder wir sind jetzt so präsent, wir sind so stark an der Stelle, ihr müsst uns im Endeffekt das jetzt geben als Identifikationsmerkmal und darauf halt zu drängen und somit halt auch auf diese Weise den Verein wieder noch präsenter zu machen, ihn quasi im wahrsten Sinne des Wortes auf die Karte zu drucken halt der Stadt, ist natürlich absolut ein Riesenverdienst eines eigentlich ja nur Trainers.
Also genau, der, ne? Und auch gar nicht so lange. 1925 ist er Trainer geworden und dann leider schon im Alter von 55 Jahren, 1934, gestorben. Aber es war ja nicht nur die Tube Station sozusagen, sondern er hat ja auch maßgeblich daran mitgewirkt, dass es sowas wie so einen Elfmeter-Halbkreis gibt, dass es einen zweiten Schiedsrichter gibt, Linienrichter, Flutlichter, auch sowas war damals eben nicht selbstverständlich. Gut, war eine andere Zeit, Strom war noch nicht so verfügbar, musste entsprechend auch gespart werden. Aber Stadionsprechanlage und Anzeigetafel sind auch unter seiner Ägide zumindest installiert worden, vorangetrieben worden. Ja. Mag man alles als Selbstverständlichkeit heute irgendwie oder anerkennen sozusagen, aber solche Ideen mussten ja irgendwann vor vielen, vielen Jahren auch mal umgesetzt werden. Dementsprechend, seine Erfolge an sich waren jetzt vielleicht für den modernen Fußball aufgrund dieser Formation und dieser Innovation viel, viel größer als für Arsenal. Aber immerhin FA Cup Finale gegen Cardiff, das dann leider verloren ging, aber 3 Jahre später dann eben gewonnen. Also auch mehrere FA Cup Finals gewonnen und Meisterschaften natürlich auch. Von daher ist es jetzt nicht so, dass das jemand war, der völlig unerfolgreich auch für Arsenal gewesen ist. Deswegen ist die Statue auf alle Fälle verdient.
Ohne Frage, ohne Frage. Sehr, sehr interessanter Mann. Wie gesagt, auch ein sehr interessantes Kapitel Arsenals, nicht nur im Buch, sondern auch generell. Ja, lohnt sich auch das mal durchzulesen, um sich da ein bisschen Background-Wissen anzueignen.
Und man darf natürlich auch nicht vergessen, die Zeit vor zwischen den beiden Weltkriegen war ja per se bewegt. Und da solche Grundsteine zu legen, eben daraus als fortschrittlicher Verein in so einer Zeit, ist ja auch etwas, was man mit durchaus dann auch mit Würde tragen kann und macht dieser Fußballverein ja auch. Gut, das ist der Ausflug in die Historie. Nächste Episode oder in einer der nächsten Episoden suchen wir uns ein weiteres Kapitel bzw. eine weitere Epoche heraus und wir werden das natürlich auch ein bisschen ausweiten auf besondere Spiele. In nächster Zeit hätte sich natürlich angeboten, dass wir über die Meisterschaft bei Liverpool sprechen, die wir damals gewonnen haben, aber das werden wir sicherlich in einer der nächsten Ausgaben dann noch tun. Gut, zurück aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Wir machen, glaube ich, erstmal Fragen via Facebook. Dazu müsste ich dann einmal kurz Facebook öffnen, bevor wir in Ruhe auf das Spiel gegen Liverpool dann gucken. Wobei ganz viel von euren Fragen auch so ein bisschen mit dem Liverpool-Spiel zu tun haben, wobei ein Großteil sich auch so ein bisschen um Transfers eigentlich dreht. Frage von Robert Lehmann, gibt es denn schon potenzielle Ziele, Gerüchte, Spekulationen für Wintertransfers? Ja, so ein bisschen. Also abgangsmäßig gar nicht, bis auf Ramsey.
Ja, da sollen ja mehrere der Top-Vereine Europas, also PSG, Juventus Turin,
Inter Mailand
ins starkes Interesse angekündigt haben. Ich habe jetzt letztens, glaube ich, noch ein Interview mit Andrea Pirlo gelesen, wo er
angeblich hätte Bayern ihn ja schon verpflichtet gehabt.
Genau, ne? Wo Pirlo auch sagt, also das wäre ein guter Mann für Juventus Turin, insbesondere auf der Position und
könnte er mit Chesney wieder zusammenspielen?
Das ist die Frage.
Da hätte auch keiner gedacht, ja, dass das nochmal passiert.
Man muss halt eben schauen, wie gesagt, wir haben ja schon in einem der vorigen Episoden angesprochen, dass dieses Thema mit Januar-Transfer noch nicht ganz vom Tisch ist und das natürlich ganz schnell wieder hochkochen kann, wenn es in den Januar geht und genau das passiert gerade.
Wobei man jetzt sich auch fragen muss, warum sollte man ihn noch eine Rückserie jetzt halten für die paar Einsätze?
Genau, also man muss halt eben abwägen, was kriegt man an Transfersumme. Da waren jetzt so Werte bis zu 20 Millionen im Spiel. Gut, dass man da jetzt nicht mehr die absoluten Unsummen kriegt bei einem halben Jahr Vertrag, das ist uns sicherlich auch klar. Man muss halt eben nur schauen, was macht man jetzt, ne, wenn man es halt im Sommer vorher nicht getan hat.
Gut, das ist sozusagen auf der Abgehseite, auf der Reinkommen-Seite sind es die Namen, die wir zuletzt schon mal diskutiert hatten mit Hilf mir auf die Sprünge.
Banega
von Sevilla und die beiden, wie heißt er von Lille nochmal? Ich vergesse den Namen. Pepe und Pavon von Boca Juniors.
Ja.
Die drei sind eigentlich mal genannt worden. Mehr hat sich da bisher nicht ergeben.
Witzigerweise kein Innenverteidiger.
Bisher noch kein Innenverteidiger, das sollte uns Bauchschmerzen bereiten.
Ja, aber ich glaube, es ist auch eigentlich gewisserweise.
Wobei, ich freue mich ja schon auf das griechische Souvlaki mit Mavropanos und Sokrates.
Es wundert mich auch halt nicht, dass das verteidigermäßig.
Weil halt keiner da ist.
Genau, weil halt keiner da ist. Also, ich meine, irgendeinen kannst du natürlich nennen, aber es geht ja halt darum, einen zu nennen, der perspektivisch den Verein weiterbringt und am besten jetzt schon so immense Qualität hat, dass du halt extrem Sprung machst und diese Lücke füllst, die einfach immer größer werden zu scheinen.
Gary Cahill war mal andiskutiert worden als Leihgeschäft eventuell, weil er bei Chelsea nicht mehr so richtig zum Zug kommt. Das wäre natürlich einer, der A, Premier League Erfahrung hat, B, wenig Eingewöhnungszeit benötigt, aber will man das wirklich?
Es wäre halt wieder nur ein kurzfristiger Fix eines Problems, was langfristig angelegt ist.
Genau.
Das ist halt das Problem.
Dementsprechend sind wir da wenig Namen, die bisher diskutiert wurden. Damit können wir eigentlich auch die Frage von Julian Fetsch beantworten, der fragt, was denkt ihr, wie viele Transfers braucht Arsenal im Winter und auf welchen Positionen? Wir haben es schon mehrmals gesagt, Innenverteidiger ist ein Must. Und absolut. Außen, aus meiner Sicht, ein Flügelspieler auch, aufgrund der Verletzung auch von Mkhitaryan und der Verletzung von Welbeck. Und je nach Abgang von Ramsey bräuchte man aus meiner Sicht halt auch noch jemanden für das Kreative im Mittelfeld.
Also im Endeffekt drei Spieler, wenn man...
Zwei bis drei, je nach Abgang von Ramsey.
Richtig, genau.
Wie viele sind logisch aus finanzieller Sicht? Ja, wer weiß.
Kommt halt drauf an, wenn ich sage, ich verkaufe Ramsey, generiere damit noch Transfersumme, dann natürlich mehr. Was jetzt zum Beispiel Banega betrifft, da soll es ja eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen geben. Okay. Was ich interessant habe.
Aber es ist halt auch nicht der Spieler, den wir eigentlich benötigen.
Eigentlich nicht. Ja gut, wenn wir Ramsey abgeben,
ja,
halt,
dann
ist
vielleicht
halt die Frage. Aber was ich, apropos Ausstiegsklauseln und Abwehrspieler, habe ich heute noch gelesen.
Tobi.
Genau. Sensationell. So gefällt mir das. Tobi Alderweireld, wie auch immer, jedenfalls. Ja, ihr kennt ihn, den Abwehrspieler von den Spurs. Ist ja kein schlechter Mann, muss man ja sagen. Auch
hat
wenn er
eine Vertragsverlängerung spielt. Und gleichzeitig zieht er eine Ausstiegsklausel.
Richtig, genau. Die Spurs ziehen eine Verlängerung des Vertrages um ein weiteres Jahr, was gleichbedeutend ist mit einer Ausstiegsklausel, die, glaube ich, für 2 Wochen im Sommer gilt für 23 oder 25 Millionen,
also
ein Schnapper.
Das stimmt, aber ich möchte nicht den Shitstorm sehen, wenn wir jemanden von den Spurs verpflichten. Wobei, wir haben es schon häufiger
gemacht. Ich wollte gerade sagen, es hat mit Sol Campbell da schon ja ganz gut geklappt. Ja. Also ich meine, das ist meiner persönlichen Meinung, wenn wir einen geilen Verteidiger kriegen, wo ich der Meinung bin, dass er einer ist,
und vor allem
und wir dringend einen brauchen, wäre mir das so fast von egal. Ich glaube, ich würde den von der Lane sogar selber rüberfahren. Also da hätte ich jetzt absolut gar kein Problem damit, wenn wir einen dahin abgeben würden.
Das wäre sogar fast lustig aus Tottenham-Sicht, wenn die einen... Wobei, ich habe es ja auch gelesen, aber ich wäre jemand, der passen würde ins Profil auf alle Fälle.
Ich
glaube nicht, dass wir die Einzigen sein werden.
Die nein, natürlich zeigen. Nicht, aber ich fand halt nur diese vertragliche Konstellation halt irgendwie lustig.
Und die Frage ist immer, gehst du als Tottenham-Spieler zu Arsenal? Also klar, Sol Campbell hätte damals keine Muffe, aber ich weiß nicht, ob das heute noch so ist.
Ich persönlich glaube, klar, man könnte jetzt also argumentativ sagen, okay,
Spurs Champions momentan, League versus Europa League eventuell.
Klar, kann man sagen, aber man wird wahrscheinlich auf Dauer und auf Sicht sagen müssen, okay, Arsenal ist auch irgendwie ein bisschen das höhere
Kaliber. Fertiges Stadion versus unfertiges Stadion.
Genau, aber ich glaube, im modernen Fußball ist das so irrelevant geworden, auch wenn man das vielleicht nicht gerne hört, aber ich glaube, das interessiert die Spieler einfach null, wenn es ein gutes Vertragsangebot gibt. Ist meine Meinung
dazu. Ja, wir werden es sehen. Dann kommen wir zur Frage von Buja P14. Wer wäre optimal als neuer Innenverteidiger, um Koscielny und Lichtsteiner abzulösen? Wir haben gerade schon darüber gesprochen.
Wenn ich es wüsste, hätte ich wahrscheinlich Sven Mislintat in Touch Job. Das ist ganz schwer, weil...
Sagen wir mal so, es ist auch nicht unsere Aufgabe.
Nein, aber das macht...
Der muss es zumindest auf dem Schirm haben. Und, was auch noch hinzukommt... Er muss sich sicher sein, dass sein ursprünglicher Transfer mit Mavropanos nicht geeignet ist. Also dann würde man ja noch sagen können, wenn der geeignet ist, dann hätten wir ja jetzt einen für die Rückrunde.
Ja gut, aber er kommt jetzt von der Verletzung wieder. Er hatte vorher nicht viel Spielpraxis. Ich glaube, du kannst halt nicht die Steine auf ihn setzen. Das Problem ist halt nur, das ist, was wir gerade schon gesagt haben, du musst ja so ein bisschen terrestrisch gucken, wie so ein Linienrichter. Ja? Du kannst ja nicht nur sagen... Ja, ich brauche einen Abwehrspieler, okay. Da gibt es Tausende auf dem Markt. Du musst ja einen haben, der qualitativ dich sofort so verstärkt,
ich dass sag's, du halt. Wie es ist, du brauchst jemanden, der zu Rob Holding passt. Weil er wird aus meiner Sicht, wenn er mit der Knieverletzung, wenn das mit dem Kreuzbandriss alles gut klappt, aber derjenige sein, der eigentlich
auf sich gesehen
da sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Koscielny vielleicht diese Saison und dann die nächste noch. Ich glaube, bis 2020 ist Vertrag, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Aber ich glaube,
und dann eine junge Abwehr haben mit Bellerin Holding, einem jungen neuen Innenverteidiger und
Maitland-Niles vielleicht außen oder jemanden, der sag ich mal, auf der Position ursprünglich auch spielt. Ne?
Ja, also nicht Granit Xhaka.
Genau.
Ja, also meinetwegen ja auch noch ein Jahr mit Monreal oder mit Kolasinac kann ich auch mitleben erstmal. Aber letztendlich musst du mit Perspektive wirklich. Und ich weiß auch nicht, ob Mustafi derjenige ist, der nochmal eine starke, komplette Premier League-Saison spielen kann. Wobei, ich habe es jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich es im Arsblog gelesen habe, die Tage, den schönen Satz, es ist so weit, dass man sich auf eine Rückkehr von Mustafi freut. Aber
die Ironie in dem Satz ist schon...
Das spricht nicht unbedingt für unsere defensive Verfasstheit momentan. Das eure Fragen im Schnelldurchlauf. Sicherlich vieles noch on hold, weil ja auch noch gar nicht verhandelt werden darf momentan, sondern und auch nicht verpflichtet werden kann, wird man sehen. Ich denke, dass es busy werden muss aus unserer Sicht.
Ja,
und ich bezweifle und befürchte aber, dass es nicht sein wird, aufgrund finanzieller Restriktionen und wir sprachen Verfügbarkeit des Spielermaterials. Sprich, es muss ja meistens so sein, wenn du wirklich einen Kracher holen willst, muss derjenige Verein, der den abgibt, unter Umständen halt auch einen Ersatz finden. Und das ist dann halt sozusagen, setzt das eine gesamte Kette in
Bewegung.
In Gang, ja. Gut. Gucken wir kurz mal auf morgen. Auf Samstagabend, 18:30 Uhr, überflüssig zu erwähnen, dass es bei The Zone zu sehen ist, bei Liverpool. Da war auch noch eine Frage, wie schlimm wird es denn? So in etwa. Ich habe den genauen Wortlaut nicht, aber ich suche den auch gerne nochmal raus. Wobei wir uns ja die Tage auch schon drüber gesprochen haben, dass es schlimm werden kann. Sascha Bucklisch fragt, wie seht ihr unsere Chancen gegen Liverpool, wenn man die Leistung und den dünnen Kader ansieht, 0-3 oder schlimmer? Oder haben wir eine Chance zu punkten? Also grundsätzlich haben wir eine Chance zu verlieren, unentschieden zu spielen und zu gewinnen.
Ja, also das ist ja, also klar, du gehst jetzt nicht in das Spiel hinein, mit der Devise, wir werden hier überfahren. Es ist vielleicht wahrscheinlich, aber naja, also nein, man muss halt einfach mal...
Sagen wir mal so, schnelle Offensive gegen langsame Defensive ist ein gefährlicher Cocktail.
Richtig, du musst halt realistisch bei der Spielbetrachtung drauf gucken, eben Stärken, Schwächen und die dann natürlich gegenüberlegen. Und wenn die natürlich dann kongruent sind, dann hast du ein Problem. Und das ist halt hier eben leider der Fall. Du hast eben, was du gerade schon gesagt hattest, die schnelle Offensive von Liverpool mit Salah, mit Mané, mit Firmino, ne?
Ja.
Firmino, genau. Hast dadurch natürlich eine unfassbare Dynamik, Geschwindigkeit in dieser Front-Dreier-Reihe, was halt eben sehr suboptimal ist, wenn du aus unserer Sicht dann auf eine Abwehr triffst, die A zusammengewürfelt ist wie nur was momentan aufgrund von Verletzungen, die B sehr langsam ist, insbesondere im Innenverteidigerbereich und eben halt zu dieser Slapstick-Einlage in jedem Spiel neigt. Man muss sich halt nur mal das Gegentor gegen Brighton halt angucken.
Da haben wir den Assist eigentlich, also den Scorer-Punkt. Kriegt Brighton gerne, aber den Assist.
Genau, also siehst im Endeffekt dann halt die Problematik, auf die wir uns dann da zubewegen. Das ist einfach halt eben dieser gefährliche Cocktail.
Es ist ja noch nicht mal, dass wir sozusagen wir kassieren viele Tore oder mehr als alle anderen. Wir lassen auch unglaublich viele Chancen zu.
Genau, und Liverpool muss man ja Folgendes sagen. Liverpool ist ungeschlagen. Liverpool steht mit 7 Punkten momentan vor City, was auch krass ist, wenn man sich überlegt, eigentlich City dominiert eigentlich.
Und wenn City 3 der letzten 4 verloren hat.
Genau, dominiert eigentlich die Hinrunde, ist trotzdem 7 Punkte hinter, was einfach ein Resultat daraus ist, dass Liverpool konstant dran ist. Und sie gewinnen halt nicht immer mit dem absoluten Mega-Glanzfußball. Diese Spiele haben sie auch schon gehabt, aber sie gewinnen halt konstant auch
offensiv
andere Spiele.
Offensiv haben sie nicht wesentlich mehr Tore geschossen als wir.
Ja, nur sie sind aber...
Aber sie kriegen halt, genau, keine, ich glaube, 6 oder 7
sie sind, Gegentore. Genau, sie sind vorne sehr klinisch und hinten sind sie sehr dicht. Ja, Van Dijk, man mag über ihn denken, was man will, über den Transfer im letzten Winter, alles schön und gut, aber der Spieler hat dort eindeutig gefehlt und der drückt das Ganze auch von hinten, ne? und ist so ein bisschen der Leader im hinteren Bereich. Und da sind sie momentan einfach definitiv zwei, drei Schritte in der Entwicklung weiter als wir sind. Um da nochmal kurz zurückzukommen auf diese, genau, auf diese Entwicklung und diese Reaktion auf das Brighton-Spiel. Klar, man muss halt die Sachen kritisch ansprechen, die da verkehrt gelaufen sind. Aber man muss auch immer noch sagen, was du vorhin auch gesagt hast, wir sind immer noch in dieser Umbruchphase. Wir sind weiter, als wir wahrscheinlich alle gedacht hätten in der Phase. Und wenn man das jetzt mal zurückbricht, wenn jetzt alle Liverpool so in die Luft heben, vor drei Jahren, als Klopp gekommen ist, oder waren es schon vier, ich weiß es nicht, da war es ja nicht besser. Da sind die in der ersten Saison, glaube ich, Achter geworden. Danach sind sie auch nicht viel besser gewesen. Und dann hast du halt die Möglichkeit gehabt, mit ein, zwei Transferfenstern den Kader jetzt aus Sicht von Klopp so zu formen, wie er ihn für seinen Spielstil haben will. Und dann kommst du halt dahin, wo du hin willst.
Und musst halt Glück mit den Transfers haben. Also Mo Salah war jetzt jemand, der in der Serie A zwar gut war, aber dass der halt so einschlägt.
Konntest du nicht mit rechnen, Alter, einfach, ne? Und das ist im Endeffekt halt, das sind die Punkte, die dann zusammenkommen. Und das muss man halt auch die Geduld mitbringen. Und das ist vielleicht insbesondere bei dem Spiel gegen Liverpool etwas, was man sich da ganz gut auch vor Augen führen kann, wie so eine Entwicklung auszusehen hat und wie sie eben vonstatten geht. Und wenn man aufs Spiel jetzt direkt halt guckt, müssen wir halt tierisch aufpassen. Wir müssen A, in der Defensive so unfassbar konzentriert über am besten 95 Minuten sein.
Was wir im Hinspiel aber auch geschafft haben.
Ja, haben wir dort auch geschafft. Es ist nicht so, dass wir es nicht gegen Liverpool spielen können. Wir müssen halt nur wirklich fokussiert sein. Wir dürfen halt nicht diese mega Böcke reißen. Und wenn wir vorne eine Chance haben, dann muss die halt drin sein. Und wenn wir das Ding halt 0-0 spielen, okay, so what? Ne? Ist doch super. Ne? Nur du darfst hinten einfach nicht wirklich viel zulassen. Das, was du zulässt, musst du halt noch irgendwie so gut wie möglich verteidigen und du musst halt konstant gut hinten stehen. Das ist der Schlüssel in diesem Spiel. Nichts anderes. Und du musst natürlich gucken, dass du halt im Mittelfeld da wo die Action passiert bei Liverpool, da wo quasi die Geschwindigkeit für diese Dreierreihe aufgenommen wird, da musst du gut stehen, da musst du die Zweikämpfe gewinnen, da musst du immer einen Schritt näher am Ball sein, immer früher da sein, immer nah dran sein und quasi das, was vielleicht hinten nicht immer aufgefangen werden kann, halt vorher schon in der Entstehung zu brechen.
Womit wir bei der Aufstellung, möglichen Aufstellung und den Personalien wären, weil Liverpool ohne James Milner ist ein kleiner Verlust, würde ich mal sagen.
Ich wollte gerade sagen, es ist, wenn James Milner getroffen hat, hat Liverpool noch kein Spiel verloren. Und es ist ja faszinierend. Also James Milner ist ja für mich, ist ja als ein Phänomen eigentlich. Ich habe ihn jetzt nie als so ein Spieler irgendwie, der dir sofort in den Kopf poppt, wo du sagst, oh, das ist ja ein geiler
Spieler. Ich habe den schon bei Aston Villa. War Aston Villa vor Man City, glaube ich. Ja. Ne? Da habe ich ihn immer schon ganz gut gefunden früher.
Aber er ist halt, der arbeitet, der flügt den Platz von links nach rechts um. Der kann auch ein Spiel leiten, ein Spiel lesen. Schießt sehr gute Elfmeter. Also es ist halt nicht dieser super auffällige Spieler, aber so ein super wichtiger Spieler, wenn du ihn nicht hast.
Gut, sagen wir mal so, nehmen wir mit. Aber gerne. Liverpool hat mittlerweile halt auch den Kader, um so einen Ausfall zu kompensieren.
Ohne Frage.
Was wir eben nicht haben, wenn jetzt zum Beispiel ein Torreira gesperrt gewesen wäre.
Ja.
Gut, bei uns, ja. Mavropanos, Mustafi haben wieder trainiert heute. keine Ahnung, Mkhitaryan fällt auf alle Fälle aus. Was mit Bellerin und Monreal ist,
Bellerin wird ausfallen, glaube ich. Also
gehe ich eigentlich auch von Monreal aus, das riskiert man nicht. Bei Monreal 50-50, von daher... Achtung, meine Aufstellung jetzt, dann zum Abgleich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Leno im Tor spielen wird. Und ich bin mir sehr sicher, dass er wieder mit drei defensiven Mittelfeldspielern spielen wird. Also Guendouzi, Xhaka und Torreira.
Was da aber auch völlig angebracht ist.
Da wäre es angebracht. Und Özil, Iwobi spielen und vorne Aubameyang. Lacazette kommt von der Bank.
Ja. Ich glaube
nicht, dass er Lacazette und Aubameyang beide spielen lässt. Das passt nicht. Und mit Özil und Iwobi hätte er vielleicht die etwas größere Kreativität da vorne. Also das halte ich für gesetzt. Wahrscheinlich wird es komplett anders kommen. Und die Viererkette aus meiner Sicht kann eigentlich dann nur, sie kann nur Maitland Niles heißen. Es gibt keine andere Alternative. Kolasinac auf der anderen Seite.
Sokrates.
Und Sokrates. Mustafi.
Wahrscheinlich.
Weil die sich einigermaßen... Ich halte es für riskant, aber wer soll es sonst machen?
Ich weiß es nicht.
Lichtsteiner oder Koscielny? Wenn Monreal fit werden sollte, wäre das eine Option, ihn neben Sokratis zu stellen.
Ja, definitiv, definitiv.
Aber es wird auf alle Fälle eine Viererkette mit drei defensiven Mittelfeldspielern, da bin ich mir relativ sicher.
Und du musst auf den Außenbahnen Kolasinac und auch Maitland-Niles meiner Meinung nach bringen, weil du brauchst jemanden, der Geschwindigkeit hat.
Ja, deswegen Lichtsteiner ist keine Option.
Genau, der Geschwindigkeit hat und so vielleicht auch eine Entlastung nach vorne bringen kann. Und was den Sturm angeht, gebe ich dir vollkommen recht, Aubameyang wird er auf jeden Fall spielen, weil er will in diese schnellen Kontersituationen kommen können. Und dann brauchst du logischerweise eigentlich auch einen, der den Ball durchstecken kann.
Ja, und die Frage ist halt, ob man Ramsey und Özil spielen lässt. Das glaube ich allerdings nicht. Wer aus meiner Sicht vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
Weil Ramsey in den Spielen eigentlich immer spot on ist.
Er ist immer da. Ja, aber er ist halt nicht im Rhythmus drin.
Ja,
ich meine, Ramsey und Lacazette von der Bank aber bringen zu können, ist ja auch nicht verkehrt.
Aber als Ramsey gegen die Spurs reingekommen ist, war er da.
Ja, das war das einzige Mal.
Mag sein, aber nur weil es vom Level des
Wir haben des offensiv Spiels. Deutlich mehr Möglichkeiten, auf das Spiel einzuwirken und zu reagieren. Defensiv darf nichts passieren. Da darf sich keiner verletzen. Und Maitland-Niles auf rechts ist, habe ich jetzt gar nicht so große Bauchschmerzen dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, weil aufgrund der Schnelligkeit, ich glaube, der kriegt das ganz gut hin und der hat auch schon solche Spitzenspiele häufiger gemacht. Kann das sein, dass er sogar gegen Liverpool mal auf links gespielt hat, vor nicht so geraumer Zeit?
Also bei Maitland-Niles würde ich mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken
machen. Aber trotzdem, die Defensive ist anfällig. Von daher muss Leno vielleicht auch mal einen Sahnetag haben und den ein oder anderen Unhaltbaren rausholen.
Das wird passieren, dass er dort, er wird viel auf den Kasten kriegen, glaube ich. Also das dürfte sich ergeben.
Gucken wir kurz zum Abschluss von Episode 96 noch, was die Konkurrenz macht. Am Samstag wird erst ab 16 Uhr gespielt, die Spurs gegen die Wolves, bei DAZN auch zu sehen. Ansonsten sehr viele interessante Spiele, was den Tabellenkeller betrifft. Brighton-Everton. Brighton ist ja jetzt auch nicht unbedingt zwingend aus dem Tabellenkeller raus, nur weil sie den Punkt gegen uns geholt haben. Fulham-Huddersfield, absolutes Kellerduell.
Ist David Wagner eigentlich noch immer noch Trainer?
Ja, noch, aber er spricht schon davon, dass es eng wird. Und ich meine, Fulham, wichtiges Spiel auch vor den Spielern gegen uns. Leicester gegen Cardiff, und Watford gegen Newcastle, wir dann das 18:30-Spiel. Wup, wup. Am Sonntag geht es um 13 Uhr los. Crystal Palace, Chelsea, London Derby. Mhm. Burnley gegen West Ham um 14:45, genauso wie Southampton gegen Man City. Hasenhütte gegen Guardiola. Geht die Krise bei City weiter? Man weiß es nicht. Wobei, keine Ahnung. Man kann es auf DAZN sehen. Ich glaube aber nicht, dass Man City da irgendwie groß stolpert. Kann ich mir nicht vorstellen. Und das 17:30-Spiel bei DAZN ist Man United gegen Bournemouth. Ja, gut. Ja. Bournemouth wurde ziemlich zerpflückt, aber
Spurs, ja.
Mal abwarten. Man United muss auch erstmal die gute Leistung bestätigen. Und wer dann an Neujahr richtig Bock hat, Fußball zu gucken, kann das machen aus der Premier League von 13:30 bis 7:45. Erst Everton gegen Leicester, dann wir gegen Fulham und Cardiff gegen Spurs am Dienstag an Neujahr. Mittwoch geht es dann weiter mit Bournemouth gegen Watford, Chelsea, Southampton. Kein einfaches Programm für Hasenhütte. Muss man auch mal sehen. Huddersfield, Burnley. Für Huddersfield auch zwei absolute Kellerduelle und Abstiegskracher. West Ham, Brighton, die Wolves gegen Crystal Palace und das DAZN Live-Spiel ist Newcastle, Man United und dann am Donnerstag, den 3. Januar abends um 21 Uhr Man City, Liverpool.
Das wird
nice.
Großer Knacher,
Für Liverpool könnte es auch in die andere Richtung wieder gehen. Ne? Also sie könnten gegen uns verlieren und Man City schlägt sie, dann wären es nur noch ein Punkt. Es ist alles möglich.
Also viele, die jetzt sagen, der Titel ist schon für Liverpool jetzt auf einmal safe, das ist ja auch übertrieben. Das muss man halt auch sagen. Wie gesagt, sie spielen noch gegeneinander. Es ist noch viel Zeit zu gehen. Man sieht ja, wie schnell innerhalb von zwei Spieltagen das Pendel im Endeffekt schwingen kann. Dafür ist die Premier League einfach zu gut einfach.
Vielleicht hat Liverpool ja einfach mal einen schlechten Tag.
Ja, und es kann halt in dieser Liga auch jeder jeden schlagen. Das muss man halt sagen. Es ist halt nicht so, dass du eine Mannschaft hast, die durch...
Klar, also wer sagt, dass Crystal Palace auf einmal 3-0 führt bei City?
Richtig, ja. wer erwartet halt, dass Arsenal im Endeffekt dann bei Southampton verliert jetzt,
naja,
nicht vom Gegner halt, aber von der Tabellenkonstellation
das
halt.
Stimmt.
Ne? Ja. Das muss man halt auch mal so sehen. Ne? Oder Everton verliert gegen die Spurs 6-2 und dann gewinnen sie irgendwie, keine Ahnung, 5-1 auswärts. Also das ist halt eine Liga,
bei die Burnley, die sich ja auch unbeliebt gemacht haben und uns Schwalbenvorwürfe unterstellt haben.
Ja,
zack, gab es ein 1-5.
Total, genau.
Der Fußballgott hat zugehört. Gut, hervorragend. Dann schließen wir diese letzte Episode des Jahres 2018. Wir melden uns mit Episode 97 dann auf alle Fälle nach Neujahr wieder, nach den Spielen gegen Liverpool und Fulham, und gucken mal, wie viele Punkte wir ins neue Jahr dann mitnehmen. Und es geht dann ja auch Schlag auf Schlag. Gleich am Wochenende danach ist FA Cup, am Samstagabend.
Bei Blackpool.
Bei Blackpool, genau. Jetzt sicherlich machbar, aber auch nicht ganz so einfach. Aber trotzdem, da dürfte dann wahrscheinlich auch eher die zweite Garde wieder spielen. Deswegen haben die A11 hat nochmal zwei wichtige Spiele. Mal gucken, wie viele Punkte dabei rumkommen. Schauen wir mal. Gut, ja, bleibt uns eigentlich nur einen angenehmen Jahreswechsel noch zu wünschen und alles Gute fürs neue Jahr schon mal. Guten Rutsch und hoffen wir auf möglichst viele Punkte und viele positive Erlebnisse, die wir hier im Podcast besprechen können. Aber wir betrachten natürlich auch das Negative.
Wie ihr es von uns kennt, wir sind 2019 auch wieder an den Mikros.
Genau, hervorragend. Dann, für Neujahrsgrüße könnt ihr uns natürlich auch schicken. German Gunners auf Twitter und @medispolis. germangunners@googlemail.com ist die E-Mail-Adresse. Idealerweise der Regendiskussion bei Facebook folgen und auch einsteigen. facebook.com/germangunner und germangunners.com ist das Blog, wo auch die Spielberichte wieder erscheinen werden und die Analyse zu den einzelnen Spielen, die wir dann hier im Podcast in der nächsten Episode sicherlich nochmal etwas weiter vertiefen und auch einordnen werden. Wie gesagt, nach dem Fulham-Spiel und vor dem FA Cup dürfte es sicherlich eine neue Episode nochmal geben. Dann, schönes Wochenende. Gefühlt ist ja die ganze Zeit momentan Wochenende. Man kommt ja überhaupt nicht mehr aus diesem Wochenend-Rhythmus hinaus. Und ja, ein entspanntes Silvester feiern und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wie immer, danke fürs Hören und bis ganz bald.
Tschüss. Kommt rüber. Ciao.